Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In den vergangenen Monaten haben wir in dieser Sendung immer wieder über Studien berichtet, die zu belegen schienen, dass Kinder und Jugendliche keine große Rolle spielen bei der Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Mittlerweile gibt es aber Hinweise, dass diese Einschätzung voreilig gewesen sein könnte. Was das für Kindergärten und Schulen bedeutet, lassen wir uns gleich erklären. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber auf das Massenexperiment, das am Samstag in Leipzig stattgefunden hat. Um rauszufinden, unter welchen Auflagen man auch in Zeiten von Corona wieder Großveranstaltungen möglich machen könnte, haben Wissenschaftler dort ein Konzert simuliert mit Tim Bensko auf der Bühne und rund 1400 Menschen im Publikum. Maximilian Brose, der hier am Donnerstag schon über die Vorbereitungen berichtet hat, war natürlich auch am Samstag dabei in Leipzig. Hier seine Reportage.
Trotz Starkregen warten am Samstagmorgen so viele Menschen vor der Quarterback-Immobilienarena wie seit Monaten nicht mehr. 4200 waren das Ziel, 1400 sind am Ende gekommen. Warum sie an der Konzertsimulation teilnehmen, hat unterschiedliche Gründe.
Naja, also ich fand es sehr interessant, so ein Teil von so einem großen Ganzen zu sein. Und naja, als Bonus gibt es natürlich ein Tim Bensko-Konzert.
Ich bin Musicaldarstellerin und kann gerade nicht arbeiten. Und ich will einfach irgendwie dazu beitragen, dass wir bald wieder starten können, alle.
Wir sind auch Wissenschaftler und wir sehen auch die Notwendigkeit für das ganze Projekt. Ich bin mal neugierig, dass ich heute mal ein Datenpunkt bin.
Um Datenpunkt in dem Großexperiment zu werden, mussten die Teilnehmenden erstmal einen Corona-Test bestehen. Studienleiter Dr. Stefan Moritz von der Uniklinik Halle schätzt, dass die Tests rund 80% aller Infektionen aufspüren. Um die Konzertbesucher zu schützen, gab es deshalb weitere Schutzmaßnahmen.
Dann setzen wir jedem FFP2-Masken auf. Das sind ja die Masken, mit denen wir im Krankenhaus unsere Covid-19-Patienten behandeln. Hinzu kommt noch eben, dass wir Desinfektionsmittel wirklich für jeden haben.
Das bekommen die Teilnehmenden zusammen mit Masken beim Check-in in 4 weißen Zelten vor der Arena. Dort muss jeder Fieber messen lassen und Fragen zu Covid-19-Symptomen und Aufenthalten in Risikogebieten beantworten. Außerdem bekommen die Teilnehmenden ein streichholzschachtelgroßes Gerät um den Hals gehängt, einen sogenannten Kontakt-Tracer, der alle 25 Millisekunden misst, wo er sich gerade befindet und welche Personen in der Nähe sind. Messen 2 Tracer über mehrere Sekunden einen Abstand von weniger als 1,5 Metern, speichern sie das als kritischen Kontakt, bei dem potenzielle Viren übertragen werden können. Um kurz nach 10 hat der Regen nachgelassen und die Arena öffnet das erste Mal ihre Türen. Menschen drängen sich vor dem Einlass, Ordner registrieren ihre Karten. Von den Gesichtsmasken mal abgesehen, wirkt alles wie vor der Corona-Krise. Und ein Konzert wie vor Ausbruch der Pandemie ist dann auch das erste Szenario, das durchgespielt wird, erklärt Stefan Moritz.
Wir haben 2 Eingänge und da gehen alle rein, sitzen 1:1 nebeneinander.
Allerdings sorgen Probleme bei der Verteilung der Tracer für eine Verzögerung. Es dauert 2 Stunden, bis alle auf ihren Plätzen im vorderen Drittel der Halle sitzen. Doch Studienleiter Moritz möchte das Publikum noch näher beieinander haben. Darum fordert er die Zuschauerinnen und Zuschauer auf, weiter zusammenzurücken. Wenig später betritt Tim Bensko die Bühne und das Konzert kann losgehen.
Wenn ihr ja alle in eurer Funktion heute Weltretter seid, spielen wir jetzt einen Song, der quasi auch den ein bisschen mehr Realismus verleiht.
Tim Bensko tanzt in rot-schwarzer Collegejacke zum Beat wippend über die Bühne. Nach 4 Songs unterbricht er das Konzert aber schon wieder, so will es das Studiendesign. Jetzt geht es in die Pause und zur Simulation des Caterings bei so einer Großveranstaltung. Da in der Halle die Maske auch zum Essen nicht abgenommen werden darf, muss sich das Team von Stefan Moritz dafür etwas einfallen lassen.
Und es wird jetzt so ablaufen, dass es die Essensgutscheine dann am Cateringstand in der Halle gibt und Essen und Trinken, das findet aber dann außerhalb der Arena statt.
Vor dem Eingang stillen die Teilnehmenden ihren Hunger und strömen dann zum zweiten Konzertszenario zurück in die Halle. Diesmal durch 4 statt 2 Eingänge und in 4 voneinander abgetrennte Zuschauerbereiche.
Im Inneren mischen sich dann eben die Personen nicht weiter. Da wollen wir mal schauen, wie hoch ist denn eigentlich der Anteil an Fremdkontakten, sage ich mal, was nicht so direkt zu seinem Bereich gehört, sondern anderen. Und wenn man die unterbinden würde, welchen Effekt hätte das auf die Gesamtkontaktzahl?
Um kritische Kontakte weiter zu reduzieren, sitzt jeder Zuschauer zwischen 4 freien Stühlen. So braucht es auch das zweite Drittel der Halle, damit alle Teilnehmenden darin Platz finden. Das wäre noch deutlich wirtschaftlicher als das Szenario 3, das gegen 18 Uhr beginnt, erklärt Dr. Moritz.
Im dritten Szenario machen wir das ähnlich, bloß dass wir die Abstände auf den Tribünen noch weiter erhöhen. Und da ist es dann so, dass jeder wirklich 1,50 Meter um sich herum hat.
Mit diesem Mindestabstand füllen die 1.400 Teilnehmenden schon fast die gesamte Halle, obwohl sie normalerweise Platz für über 8.000 Zuschauer bietet. Der Stimmung tut der erhöhte Sicherheitsabstand keinen Abbruch. In der dunklen Halle winken leuchtende Handys im Takt wie auf früheren Konzerten nur deutlich weiter auseinander. Währenddessen messen die Kontakttracer im Sekundentakt, wer wem wie nahe kommt und wie lange. Die Forschenden rechnen mit insgesamt rund 4 Terabyte an Kontaktdaten. Doch da nur ein Drittel der ursprünglich erhofften Teilnehmer erschienen ist, müsse man wohl ein paar Abstriche machen, sagt Studienleiter Moritz.
Wir haben nicht das zu 100%, was wir uns erhofft haben, aber wir haben eine, glaube ich, sehr gute Datenbasis und mit der können wir jetzt weiterarbeiten.
Das Ziel der Wissenschaftler ist ein mathematisches Modell, mit dem sich Großveranstaltungen in Konzert- oder Sporthallen möglichst detailgenau im Computer simulieren lassen. Dazu kombinieren sie die Kontaktdaten der Tracer mit einem Computermodell zur Ausbreitung von Aerosolen in der Arena. Zusätzlich erfassen sie über einen Fluoreszenzfarbstoff in den verteilten Desinfektionsmitteln, welche Oberflächen besonders häufig berührt wurden und daher Hotspots für Ansteckungen sein könnten.
Wir rechnen damit, dass wir frühestens in 4 bis 6 Wochen belastbare Daten haben.
Die werden zwar sicher nicht alle Fragen zum Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen abschließend klären, aber die Ergebnisse könnten wichtige Hinweise geben, welche Schutz- und Hygienemaßnahmen die Ansteckungsgefahr am wirkungsvollsten reduzieren.
Maximilian Brose mit einer Reportage vom Massenexperiment Restart 19, das am Samstag in Leipzig über die Bühne ging. Und über die wissenschaftlichen Ergebnisse werden wir Sie natürlich informieren, sobald wir mehr wissen. Wenn man sich die Corona-Infektionszahlen anschaut, deren Entwicklung das Robert-Koch-Institut ja auf seiner Webseite dokumentiert, dann fällt auf, dass seit einigen Wochen vermehrt junge Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden. Die Zahl der Neuinfektionen in den Altersgruppen von 5 bis 34 Jahren steigt gerade auffällig schnell, was die Frage aufwirft, was passiert da gerade? Professor Isabella Eckerle vom Genfer Forschungszentrum für neuartige Infektionskrankheiten hat sie mir vor der Sendung beantwortet.
Also ich denke, wir sehen in der jüngeren Bevölkerungsgruppe im Moment einmal den Effekt der Reiserückkehrer, die ja doch einen Teil der Infektionen im Moment ausmachen. Und wir haben eben in der jüngeren Altersgruppe auch das Problem, dass die Infektionen viel häufiger sehr mild oder asymptomatisch verlaufen. Das heißt, es ist eigentlich sehr viel schwieriger, dem Infektionsgeschehen in der Altersgruppe Herr zu werden. Ein zusätzlicher Faktor ist sicher auch einfach der psychologische Faktor, dass eben inzwischen auch eine allgemeine Müdigkeit eintritt, was die ganzen Maßnahmen betrifft. Auch da könnte ich mir eben vorstellen, dass vielleicht gewisse Lockerungen, dass man jetzt vielleicht eher mal auf eine Party geht oder eben gerade im Sommer vielleicht auch nicht nur Urlaub von zu Hause macht, sondern eben auch Urlaub von den Präventionsmaßnahmen, dass das vielleicht in der jüngeren Altersgruppe ausgeprägter ist, die ja eben auch einfach ein viel geringeres Risiko hat, schwer zu erkranken. Also das sind alles Faktoren, die ich mir da vorstellen könnte.
Jetzt haben ja bisherige Studien, die sich mit der Rolle von Kindern und Jugendlichen speziell befasst haben, meistens zu den Ergebnissen geführt, die sind kein Treiber des Infektionsgeschehens. Das war das Ergebnis der sogenannten Heidelberg-Studie vom Juni, für die 2500 Kinder und Eltern in Baden-Württemberg untersucht worden waren. Und das war auch das Ergebnis einer Studie mit über 2000 Schulkindern in Sachsen, die im Juli präsentiert worden ist. Sind denn diese Befunde von damals, also Kinder und Jugendliche spielen keine große Rolle beim Infektionsgeschehen, im Lichte der neueren Erkenntnisse und Entwicklung noch haltbar aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein mit den Daten, die man in der ersten Hälfte des Jahres gewonnen hat. Man hat tatsächlich zunächst nur einen geringen Anteil an Kindern gesehen. Man weiß aber inzwischen auch, dass eben Kinder in der Regel nur sehr mild oder auch asymptomatisch infiziert sind. Das heißt, die sind bei den ganzen Studien, die durchgeführt wurden, einfach unter dem Radar geblieben. Zu den beiden Studien, die Sie jetzt genannt haben, muss man sagen, das waren eben Studien, die durchgeführt wurden zu einer Zeit, als der Lockdown gerade eben frisch aufgehoben wurde und wir eben erfreulicherweise ja eine sehr, sehr geringe Viruszirkulation hatten. Das heißt, diese Kinder waren in der Zeit davor sehr lange nicht in der Schule, waren zu Hause mit ihren Eltern und es gab zu dieser Zeit eigentlich kaum Viruszirkulation in Deutschland. Das heißt, die sind in einem vollkommen anderen Setting entstanden, als wir das im Moment haben. Und ich glaube deswegen, dass diese Studien uns im Moment keine gute Orientierung für die nächsten Monate liefern können, weil die einfach in so einer ganz besonderen Situation entstanden sind, die wir jetzt nicht mehr haben, weil wir haben jetzt eine höhere Corona-Inzidenz. Wir haben Viruszirkulation in allen Altersgruppen, vor allem eben auch in den jungen Altersgruppen. Und wir öffnen jetzt die Schulen mit einer ganzen Bandbreite an Maßnahmen oder eben Nichtmaßnahmen. Das heißt, das Risiko, dass es da eben zu Infektionsketten kommt, ist natürlich viel, viel höher als im Juni oder im Mai direkt nach dem Lockdown.
Die Deutsche Gesellschaft für Virologie hat vor gut 2 Wochen eine Stellungnahme rausgegeben zu diesem Thema. Sie haben mitgeschrieben an dieser Stellungnahme vom 6. August und da steht unter anderem drin, erstens, Kinder infizieren sich etwa gleich häufig wie Erwachsene. Zweitens, die Viruslast bei Kindern ist ähnlich wie bei Erwachsenen. Und drittens, unklar ist noch, ob Kinder genauso ansteckend sind wie erwachsene Infizierte. Welche Konsequenzen sollten wir aus all dem jetzt ziehen? Also was folgt daraus ganz konkret für die Praxis in den Schulen, Kitas und Kindergärten?
Wichtig ist, um einfach nochmal auf den Begriff zurückzukommen, Sie hatten ja schon den Treiber der Infektion genannt. Dafür haben wir im Moment keinen Allhalt, aber wir müssen einfach auch sehen, dass die Daten, die wir haben, die sind nicht zuverlässig, weil wir einfach diese große Menge an asymptomatischen Kindern verpassen. Und selbst wenn man jetzt sagt, Kinder sind keine Treiber, dann nehmen sie trotzdem an Infektionsgeschehen teil. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nachricht. Und für die Schulen ergibt sich eben daraus, dass man eben jetzt antizipieren muss, dass wir uns in den Winter reinbewegen, dass wir uns eventuell in eine Phase bewegen, wo wir noch mehr Fallzahlen haben, wo wir viel Zeit in Innenräumen verbringen müssen. Und ich denke, man muss jetzt die Grundsettings sozusagen schaffen, wie wir durch diesen Winter kommen wollen mit offenen Schulen. Weil ich glaube, es ist allen klar, dass es nicht wieder zu Schulschließungen kommen soll. Also die negativen Auswirkungen für die Kinder, für das Wohlbefinden der Kinder, für die Familien, aber natürlich auch für die Unternehmen, für die Arbeitnehmer, die waren immens. Und die möchte man auf jeden Fall vermeiden. Und ich glaube aber, je wichtiger es einem ist, dass man die Schulen offen hält, umso wichtiger ist es, dass man jetzt eben geeignete Präventionsmaßnahmen ergreift und versucht, eine Strategie zu entwickeln, was passiert, wenn ich einen positiven Fall habe. Wer muss in Quarantäne? Wie werde ich das kommunizieren? Wie werden die Eltern involviert? Wie werden die Lehrer involviert? Wen muss ich alles testen? Also, dass man eben diese Szenarien im Vorfeld schon durchspielt, damit es nicht am Schluss eben zu einer Panikreaktion kommt und man dann eben wieder die Schulen schließen muss, weil man sich nicht auf diese Situation vorbereitet hat.
In dieser eben schon erwähnten Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Virologie, da werden da schon einige sehr konkrete Punkte genannt. Da steht drin, konsequentes Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen wäre ratsam, auch während des Unterrichts. Da steht auch drin, wir brauchen eine umfassende Teststrategie, die Schülern und Lehrerinnen garantiert, dass 24 Stunden nach Probennahme auch ein Befund da ist. Und da wird auch darauf abgehoben, dass sofortige Kurzzeitquarantäne nötig wäre, wenn zum Beispiel in einem Klassenverband positive Fälle auftreten. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was in Deutschland im föderalen Flickenteppich so alles passiert, haben Sie das Gefühl, dass diese Empfehlungen da schon angekommen sind an der Basis?
Also ich glaube, zum Teil über die Masken wurde ja viel gesprochen. Ich glaube aber, viele andere Punkte, die jetzt auch gerade relativ neu dazu gekommen sind, zum Beispiel diese Aerosolübertragung, dass die noch nicht so gut berücksichtigt werden. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass man jetzt sehr lange sich ein bisschen auf diesen Daten der ersten Jahreshälfte, sage ich mal, ausgeruht hat, weil man eben immer gesagt hat, naja, die Kinder, die spielen schon keine Rolle und die Schulen, das kann man jetzt einfach so alles wieder aufmachen. Ich glaube, wenn man sich die Daten genau anguckt, dann sieht man, dass man da einfach aufpassen muss. Und was jetzt einfach immer klarer wird, je mehr und je länger sich mehrere Menschen in einem geschlossenen Innenraum aufhalten, desto höher ist das Risiko für eine Übertragung. Und das ist eben genau das, was in der Schule passiert. Also da sitzen 20, 30 Schüler in einem Klassenraum über 6, 7 Stunden. Das ist natürlich ein Risikoszenario und da muss eben ein ganzes Paket aus Maßnahmen ergriffen werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist sicher die verbesserte Luftzirkulation. Also es gibt einfach jetzt Hinweise darauf, dass das Virus eben auch über die Luft übertragen wird. Und dann wären auch die Masken kein 100%iger Schutz. Und da muss es einfach Konzepte geben. Und das ist aber zum Beispiel auch was, was nicht aus den Infektionswissenschaften kommen kann, sondern wo eben die technische Expertise von anderen Bereichen mit einbezogen werden muss. Da gibt es sicher eine große Expertise, die da eben Empfehlungen geben kann, wie oft man lüftet, wie groß der Raum sein muss, um den Luftaustausch gut zu gewährleisten, wie viele Kinder denn sich in einem Raum aufhalten sollten. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Strategien, die man wahrscheinlich ohne extrem großen Aufwand sehr effektiv umsetzen könnte und die wahrscheinlich den Unterschied machen, ob man eben gut durch den Winter kommt oder ob man dann Fälle an der Schule hat und die Schule wieder schließen muss.
Infos, Einschätzungen und ein klarer Appell waren das von Professor Isabella Eckerle, die am Genfer Zentrum für neuartige Infektionskrankheiten forscht. Wir Menschen denken ja gerne mal, dass mit der Kommunikation, das hätten nur wir so richtig drauf. Dabei tauschen auch Tiere und Pflanzen ständig jede Menge Informationen aus. Und zwar über verborgene Kommunikationskanäle, für die ein aktuelles Sachbuch uns jetzt die Augen öffnen will.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Lennart Pyritz.
Leben heißt kommunizieren. Das gilt für Menschen, aber auch für Tiere, Pflanzen und Bakterien, schreibt die Verhaltensbiologin Madeleine Ziege in ihrem Buch »Kein Schweigen im Walde«, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren.
Alles, was lebt, sendet und empfängt aktiv Informationen und ist somit in der Lage zur Kommunikation.
Ob offensichtlich gesprächige Arten wie Brüllaffen, Amseln oder Grillen oder augenscheinlich eher stille Erdenbewohner wie Pflanzen und Einzeller, alle sind darauf angewiesen, mit ihrer Umgebung Informationen auszutauschen.
Das Wimperntierchen mit dem lateinischen Namen Euplotes raikovi ist zum Beispiel ein besonders mitteilsames Exemplar, denn es sendet mehr als 5 verschiedene Pheromonvarianten aus. Pheromone gibt es auch bei Pilzen und den Pflanzen. Hier sind sie neben optischen Signalen das Kommunikationsmittel schlechthin.
Madeleine Ziege hat ihr Buch in 3 Abschnitte unterteilt. Im ersten legt sie in lockerem Ton, aber durchaus komplex, die wissenschaftliche Basis. Sie beschreibt, was zum Senden und Empfangen von Botschaften notwendig ist. Stimmbänder, Schallwellen, Nervensysteme, Augen, Ohren oder Chemorezeptoren. Und welche Vor- und Nachteile einzelne Kommunikationskanäle bergen. Dieser Teil des Buches ist voll faszinierender Beispiele, welche Art wie quakt, leuchtet oder tanzt, um sich mitzuteilen. Oder auch für unsere Nasen gewöhnungsbedürftige Signale einsetzt.
Studien an Wildkaninchen oder Dachsen zeigten beispielsweise, dass sich in ihrem Kot und Urin Duftstoffe befinden, die individuelle Informationen über das Alter, das Geschlecht oder die Paarungsbereitschaft eines jeden Tieres enthalten.
Im zweiten und umfangreichsten Buchteil geht es darum, wer Informationen mit wem austauscht und warum. Und das sind nicht nur Artgenossen, die sich zur Paarung motivieren oder warnen. Auch Vertreter unterschiedlicher Spezies haben sich Dinge mitzuteilen. Blütenpflanze und Bestäuber zum Beispiel. Oder Jäger und Beute, die das Gegenüber optisch oder durch Düfte anlocken bzw. von einem Angriff abhalten wollen. Tabakpflanzen rufen sogar Wanzen und Wespen zu Hilfe, wenn sie von Raupen attackiert werden.
Die Raubwanzen fackeln nicht lange und verköstigen sich nicht nur an den Eiern der Raupen des Tabakschwärmers. Sie befreien die Tabakpflanze auch von anderen lästigen Fressfeinden wie Flohkäfern oder Blattwanzen. Die Wespen hingegen legen ihre Eier in die Raupen des Tabakschwärmers ab.
Um den Kontext zu verdeutlichen, macht Madeleine Ziege mitunter recht lange Exkurse zu Zellaufbau, Fortpflanzungsstrategien oder Sozialverhalten im Tierreich. Einen ganz persönlichen Zugang wählt die Autorin schließlich im letzten Abschnitt. Darin beschreibt sie anhand von Wildkaninchen in Frankfurt am Main, wie der Einfluss des Menschen die tierische Kommunikation verändert. Ein Thema, das sie in ihrer Doktorarbeit selbst erforscht hat. Doch auch umgekehrt gibt es Effekte, befindet Ziege. Der Kontakt zur Natur helfe wiederum uns Menschen, ausgeglichener zu werden und gezielter zu kommunizieren.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die sich fragen, warum manche Orchideenblüten wie Bienen aussehen, wieso Kaninchen Gemeinschaftstoiletten nutzen und ob Pflanzen hören können.
Erkenntnisgewinn.
Kommunikation ist mehr als Sprache, Mimik und Gesten. Und viele Mitgeschöpfe erscheinen uns nur stumm, weil uns die richtigen Antennen fehlen.
Spaßfaktor?
Groß. Zum Beispiel, wenn von Dirty Dancing bei Großtrappen oder der Signalverarbeitung bei Pantoffeltierchen die Rede ist. Da die Autorin auch Science-Slammerin ist, sorgen flapsige Formulierungen und viele Wortspiele für unterhaltsame Lektüre.
Lennart Pyritz empfiehlt »Kein Schweigen im Walde, wie Tiere und Pflanzen miteinander kommunizieren«. Das Sachbuch ist im Piper Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 22 Euro. Und wir machen jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen vom Tag, heute von und mit Piotr Heller.
Die Vereinigten Staaten lassen eine Covid-19-Behandlung mit Blutplasma zu. Die Behörde für Lebens- und Arzneimittelsicherheit, FDA, hat dafür eine Notfallgenehmigung erteilt. Die Idee hinter der Behandlung ist, akut erkrankten Patienten Blutplasma mit Antikörpern von Menschen zu verabreichen, die die Krankheit bereits durchgemacht haben. Zu dem Verfahren laufen derzeit weltweit Studien, noch gibt es aber keinen Nachweis, dass die Methode wirklich hilft. Die Nervenzellen von Menschen mit Autismus entwickeln sich anders. Britische und amerikanische Wissenschaftler haben Haarzellen von 9 Menschen mit Autismus in induzierte pluripotente Stammzellen umgewandelt. Diese Zellen behandelten sie dann so, dass sie sich zu Nervenzellen entwickelten. Nach 9 Tagen fehlten den Nervenzellen der Autisten gewisse Strukturen, während sich diese Strukturen bei den Zellen einer gesunden Kontrollgruppe entwickelten. Das deutet darauf hin, dass die Entwicklungsstörung schon sehr früh vor der Geburt entstehe. So schreiben es die Forscher im Magazin Biological Psychiatry. Derzeit kann Autismus frühestens im Alter von 18 Monaten diagnostiziert werden. Ein Gletscher im Osten der Antarktis schmilzt ungewöhnlich schnell. Eine japanische Expedition hat ermittelt, dass das Eis unterhalb des Shirase-Gletschers mit bis zu 16 Metern pro Jahr schmilzt. Solch hohe Schmelzraten erwartet man in der Ostantarktis eigentlich nicht, weil die Gletscher dort auf kaltes Wasser treffen. Doch das scheint in diesem Fall anders zu sein. Die Messungen der Forscher legen nahe, dass in der Gegend tiefliegende, warme Strömungen in Richtung des Gletschers fließen, dann nach oben gelenkt werden und auf die Unterseite der Gletscherzunge treffen. Das sorge dafür, dass das Eis schmilzt, notieren die Wissenschaftler im Magazin Nature Communications. Israelische Archäologen haben eine 3200 Jahre alte Festung entdeckt. Die quadratische Wehranlage ist 18 mal 18 Meter groß. An ihren Ecken standen dereinst Wachtürme, im Inneren befand sich ein Hof mit Steinplatten und Säulen. In den anliegenden Räumen wurden zudem hunderte Tongefäße gefunden. Das teilte Israels Altertumsbehörde gestern mit. Morgen soll die Anlage feierlich für Besucher eröffnet werden. Sie befindet sich etwa 70 Kilometer südlich von Jerusalem. Die Festung sei von Menschen, die Mitte des 12. Jahrhunderts vor Christus in der Gegend des heutigen Israels lebten, zur Verteidigung gegen den Vormarsch der Philister errichtet worden. Auch Dinosaurier hatten Bandscheiben. Das zeigt eine Studie von Forschern aus Deutschland, Kanada und Frankreich. Die Wissenschaftler haben die Skelette von 19 Sauriern und noch heute lebenden Tieren untersucht. Bei den Dinos fanden sie Reste von Knorpel und auch andere Teile von Bandscheiben zwischen den Knochen. Heutige Reptilien und Schlangen haben keine Bandscheiben mehr. Ihre Wirbel sind durch Kugelgelenke verbunden. Daher wurde angenommen, dass die Bandscheibe Menschen und anderen Säugetieren vorbehalten ist. Die Arbeit der Forscher ist in den Scientific Reports erschienen. Sie hilft dabei, die Evolution verschiedener Gelenktypen in der Wirbelsäule zu verstehen. Selbst nach überstandener Covid-19-Erkrankung kann sich das Virus noch im Herzmuskel befinden. Kardiologen des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung haben Patienten mit Herzmuskelentzündung untersucht. Die Patienten hatten einige Wochen vorher einen grippeähnlichen Infekt gehabt, vermutlich Covid-19, doch inzwischen waren die Viren bei Nasenrachenabstrichen nicht mehr zu finden. Im Herzmuskel dieser Patienten jedoch konnten die Ärzte SARS-CoV-2 noch nachweisen. Das Besondere hier sei, dass das Virus im Herzmuskel war, obwohl die Covid-19-Erkrankung bereits überstanden war oder einen harmlosen Verlauf hatte, heißt es in einer Pressemitteilung. Unklar sei noch, ob das Virus im Herzmuskel die Herzmuskelentzündung verursacht habe.
Und was für und was gegen diese These spricht, das ist morgen ein Thema der Sendung Sprechstunde ab 10.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das waren die Meldungen von und mit Piotr Heller.
Sternzeit, 24. August. Weberin, Kuhhirte und eine himmlische Liebe. In diesen Sommernächten spielt sich wieder eine rührende Liebesgeschichte am Firmament ab. Die Story rund um die Weberin und den Kuhhirten gehört zu den bekanntesten Himmelsgeschichten Chinas. Vega, der Hauptstern in der Leier, und zwei schwache Sterne in ihrer Nähe, Epsilon und Zeta Lyrae, stellen eine Weberin dar. Die junge Frau ist die Enkelin des himmlischen Herrschers. Tag aus, Tag ein stellt sie die schönsten Stoffe für die Göttinnen und Götter her. Eines Tages verliebt sie sich in einen Kuhhirten. Am Firmament ist das der Stern Atair im Adler. Beide heiraten und gründen eine Familie. Bald vernachlässigen sie ihre Arbeit und die Weberin stellt kaum noch göttliche Gewänder her. Der Herrscher ist außer sich vor Zorn und trennt seine Enkelin brutal von ihrem Mann und den beiden Kindern. Zwischen ihnen liegt der unüberwindliche Silberfluss, am Himmel das schimmernde Band der Milchstraße. Auf der einen Seite befindet sich Vega, die Weberin, die für die Götter schuftet. Am anderen Ufer zieht Atair, der Kuhhirte, die zwei Söhne groß. Die Kinder sind die beiden Sterne direkt ober und unterhalb von Atair. Nur einmal im Jahr kommt ein Schwarm Elstern. Diese bilden mit ihren Flügeln eine Brücke, sodass die Liebenden zusammenkommen. Das geschieht stets am 7. Tag des 7. Mondmonats. Morgen ist es wieder soweit. Die Elstern überspannen die Milchstraße und Vega und Atair mit den beiden Kindersternen kommen wieder zusammen. Für China ist es eine Art Valentinstag, der Tag der Liebenden.
So viel für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.